Ja, euch allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der Freien Evangelischen Christusgemeinde. Auch unsere Gäste, Freunde, alle herzlich willkommen. Und ja, Benni sagte es schon, wir begehen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Er ist gegenwärtig. Und er ist gekommen, um heute Morgen dich zu segnen. Benni sagte das ja auch schon in seiner Einleitung, mit Jesus kannst du was erleben. Mit Jesus kannst du was erleben. Halleluja. Ja, wisst ihr, das passt wunderbar zu meiner Predigt. Wir feiern ja am nächsten Donnerstag Himmelfahrt. Himmelfahrt, wo Jesus in den Himmel gegangen ist, ein wichtiges Datum für die Gemeinde, weil er den Thron eingenommen hat und weil er verheißen hat, ich lasse euch nicht allein zurück. Der Tröster, der Heilige Geist, wird kommen. Das wird dann ja zu Pfingsten geschehen. Diese Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt sind 40 Tage. Und das war für die Jünger eine sehr besondere Zeit. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, Jesus hat seinen Jüngern nach seinem Leiden und Sterben immer wieder gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Also Jesus suchte in der Zeit die Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Sie hatten es miterlebt, wie er auf brutale Weise gekreuzigt wurde. Und das war ein Schock für die gewesen. Das war wirklich ein Schock. Sie hatten miterlebt, wie er auferstanden ist, weil er sich ihnen ja gezeigt hat. Und sie lebten in einem Spannungsfeld. Sie lebten wahrhaftig in einer inneren, seelischen Zerrissenheit. Das müssen wir sagen. Erst einmal dieser Schock mit der Kreuzigung, die Auferstehung, das kriegten sie in ihrem Denken und in ihrer Seele alles nicht so schnell unter einem Hut. Immer wieder, es war ja nicht so wie früher. Früher war Jesus immer da. Sie konnten also quasi immer zu ihm gehen mit ihren Fragen, Nöten und Problemen und sie bekamen immer eine Antwort. Jetzt war es anders. Plötzlich war er da. Und sie waren immer noch verängstigt. Wenn es nämlich an der Tür klopfte, dann zuckten sie erst mal zusammen, denn es hätten ja auch die Soldaten sein können, die sie verhaften würden und die sie genauso wie Jesus töten würden. Weil sie standen immer noch auf der schwarzen Liste, wie man so schön sagt. Ich sage das deshalb so deutlich, weil ich heute Morgen mit euch einen Text betrachten möchte aus dem Johannes 21. Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Dort geht es nämlich nachher darum, dass Jesus ihnen am See Genezareth begegnet. Weil Jesus das Gefühl dieser Zerrissenheit der Jünger kannte. Er war ihnen nah, das hat er bewiesen. Aber sie hatten das Gefühl, Jesus war weit, weit weg und entfernt. Deshalb heißt meine Predigt Überschrift nah und doch so fern. Liebe Freunde, kennt ihr dieses Gefühl? Wenn man in Nöte und in Krisen hineinkommt, hat man das Gefühl, Gott ist so weit entfernt von mir. Jesus ist so weit entfernt. Also ich kenne dieses Gefühl. Ich will jetzt nicht fragen, wer das auch kennt, aber ne, ich glaube es. Das gehört nämlich dazu. Jesus ist weit entfernt. Und jetzt stellt man sich diese Frage, wie kommen aber die Jünger und wie kommen die Jesus zusammen? Wie kommen diese Gefühle der Jünger zusammen mit den Tatsachen, in denen sie jetzt lebten? Nah und doch so fern. Da gibt es zwei, die zusammengehören und die dennoch getrennt waren. Ich möchte das heute Morgen mal so ganz praktisch mit euch vor Augen malen, damit ihr also das auch wirklich so nachher in euer Leben übertragen könnt. Ich habe mir gestern also bei meinen Enkelkindern ein Spiel ausgeliehen, das ihr alle kennt, Memory. Und als ich ihnen erklärte, dass ich das für die Predigt brauche, haben sie gesagt, Opa, darfst du haben. Also auch sie sind interessiert dafür, dass die Gemeinde die Botschaft versteht. Also ihr kennt diese Karten, das ist also jetzt so ein Tiermemory. Ich habe da mal so ein paar Bilder, weil die noch ein bisschen klein sind. Ne? Sehr süß, da gibt es also so Schaf, Eisbär, einen kleinen Leoparden und eine Stute mit ihrem Fohlen. Das sind also diese Karten, ne? Also ich habe das mit den Kindern immer früher sehr gerne gespielt. Es war immer noch Zeit zum Schlafen gehen und man musste die Zeit überbrücken. Also haben wir Memory gespielt. Ihr wisst, diese Karten, die dann also quasi verteilt werden, so, dann gemischt werden. So, und von hinten sehen die alle gleich aus. Ne? Das ist es ja. Das ist es. Und dann deckt man eine Karte auf, aha, das ist jetzt also die Giraffe. Und dann deckt man eine zweite Karte auf und das ist das Eichhörnchen. Nee, das passt nicht. Die gehören nicht zusammen. Und deckt man die nächste Karte auf, der Eisbär. Und deckt auf, aha, jetzt habe ich mal ein bisschen gemogelt, da ist also der Giraffe. So. Man weiß nicht, wo sich diese Karten befinden. Aber wer sie aufdeckt, wer diese beiden Karten, wie gesagt, bekommt, also jetzt diese beiden Eichhörnchen, der darf sie behalten. Und je mehr Karten man sammelt, umso mehr Punkte hat man. Diese Karten können dicht zusammenliegen. Und man kann fast sagen, sie wissen es nicht, aber sie müssen zusammenkommen. Und dazu braucht es eben den, der sich das merkt. Wo liegen diese Karten? So. Und Jesus und seine Jünger, sie gehörten auch zusammen. Und sie sollten zusammenkommen. So, und jetzt möchte ich mit euch diesen Text lesen. Ich werde ihn immer abschnittsweise lesen. Und dort lesen wir Johannes 21. Später offenbarte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes und Jakobus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, erwiderten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen in das Boot und fuhren los. Während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Ich hatte euch schon versucht zu erklären, in welch einer inneren Spannung also diese Jünger jetzt lebten. Auch sie rechneten jederzeit noch damit, dass sie gefangen genommen werden und ihnen das gleiche Schicksal wie Jesus ereignete, getötet werden. Einfach nur rumzusitzen und zu warten, was geschieht, Das war nicht die Natur eines Petrus. Er war der Jünger, der ja hervorsticht, immer mit den brillanten Ideen, die er in all den Situationen hatte. Jesus geht über das Meer im Sturm und Petrus ist so begeistert, dass er Jesus entgegen ruft: Herr, bist du es? Wie geht's weiter? So heiße mich, zu dir zu kommen. Und was sagte Jesus? Genau, er sagte nicht, nee, Petrus, das ist also nun doch eine zu große Nummer. Er sagte, komm. Und Petrus, und das wissen wir, ging auf dem Wasser. Wie lange? Bis ihm bewusst wurde, was er dort tut. Bis ihm bewusst wurde, er geht Sturm, Wellen, alles da. Er sich die Frage, was mache ich hier? Ich gehöre ins Boot. Nein. Er sank, Jesus hat ihn untergehen lassen und sagen, Petrus, das ist mal eine Lektion, nicht so vorlaut. Nein. Er hat ihn als Vorbild hingestellt. Das ist Petrus. Die Situation ergreifen. Und jetzt war er also dort wieder mit den Jüngern zusammen und es steht unten, das ist das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte. Es muss also kurz nach Ostern, nach der Auferstehung sein. Er hielt es also nicht mehr in Jerusalem aus, es steht ja dort, sondern er ging an den See Genezareth und ich stelle mir diese Situation so richtig vor. Ich war mal also am See Genezareth, zweimal sogar, also das erste Mal als Jugendlicher mit einer Jugendgruppe und das zweite Mal in einer Studienreise. Es ist beeindruckend. Und beeindruckend ist es, wenn die Sonne dort untergeht, das haben wir miterlebt, über dem See. Und wenn der See sich so spiegelt und ja, diese Atmosphäre. Und so saßen sie dort, die Fischer, und sie schauten auf den See, sie schauten den Sonnenuntergang. Und dann brach es wieder in Petrus durch. Jungs, hat er gesagt, das ist die beste Zeit. Da liegt das Boot, da liegen die Netze und wir sind doch die Fachleute. Schluss mit dieser depressiven Stimmung. Lasst uns fischen gehen. Und man spürt in diesen Worten, in diesem kurzen Satz, Petrus, wir gehen mit. Er wusste es, Menschen mitzureißen. Petrus, wir gehen mit. Die Umstände waren günstig. Die Umstände waren total günstig und sie fuhren raus und sie warfen die Netze aus, vielleicht sogar Vollmond. Und dann fingen sie in dieser Nacht nichts. Ich kann mir vorstellen, dass sie es an mehreren Plätzen versucht haben. Sie kannten all die guten Fanggründe, die für sie Goldgruben waren. Und vielleicht sagte Petrus auch, Freunde, bei mir zu Hause ist die Haushaltskasse leer, wenn ich meine Frau anschaue. Die Message ist deutlich. Wann gibt es das nächste Haushaltsgeld? Wenn, ihr lieben Männer, wenn euch die Frauen so angucken, was ist dann? Dann muss man handeln, ne? Und Petrus hat die Message verstanden und er hat gehandelt. Diese Message hat er verstanden, aber die geistliche Message, die musste er noch lernen und die wollte Jesus sie lernen. Wie gesagt, Jesus war für die Jünger weit, weit entfernt. Der emotionale Pegel, der Enthusiasmus, mit dem sie aufgebrochen waren, könnt ihr euch das vorstellen, der sank immer tiefer und immer tiefer. Es wurde kälter, es wurde immer kälter. Der Magen knurrte und immer deutlicher. Und vielleicht rutschte das auch sogar alles ins Minus. Während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Also, sie haben sich wirklich die ganze Nacht bemüht. Und dann lesen wir weiter. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Preisfrage an euch. Was meint ihr, wie lange Jesus dort gestanden hat? Wann hatte er sich dort entschlossen, sich dahinzustellen und seine Pappenheimer, so möchte ich das mal ausdrücken, diese Superhelden im Blick zu haben? Freunde, ist ganz einfach. Ich bin bei euch alle Zeit, hat er gesagt. Das kam noch hinterher. Aber Jesus war die ganze Zeit bei ihnen. Als sie dort vergeblich arbeiteten, sich abmühten und abplackten, stand er dort. Man hätte gemeint, hat Jesus nichts Besseres zu tun? Sich mit den Engeln zu unterhalten und die fragten, sag mal, wie war das denn? Das hatten die ja noch nie miterlebt, eine Kreuzigung und so. Der Gott wurde gekreuzigt. Nein, er stand bei den Jüngern. Und er hatte sie im Blick gehabt. Für sie war er fern, aber für die Jünger war er fern, aber Jesus war ihnen nah. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Da rief ihnen Jesus zu: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er spricht sie mit Kinder an. Es steht, ich habe extra noch mal nachgelesen, im Urtext das Wort Kindlein. Er nimmt die Verkleinerungsformel. Er sagt nicht, Jünger, habt ihr nichts gefangen? Apostel, habt ihr nichts gefangen? Er spricht sie wirklich liebevoll an. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Diese Ansprache Jesu an die Jünger, das ist eine persönliche Ansprache. Das ist eine persönliche Ansprache. Das ist genauso, als wenn Jesus, ich darf mal Guntram, wir sind alte Freunde, alte Weggefährten, als wenn Guntram sagen, wenn er sagen würde, Guntram, hast du nichts zu essen? Jeden einzelnen von ihnen, die dort im Boot saßen, hat Jesus persönlich angesprochen. Das wollte er damit ausdrücken. Er fragt nicht nach ihrem Fang. Er fragt nach ihrem Hunger. Ich gehe davon aus, dass ihr heute Morgen alle gefrühstückt habt. Aber gut gefrühstückt, euch Zeit genommen habt. Aber ihr seid heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen. Und es ist meine Überzeugung, weil ein geistlicher Hunger euch hier heute Morgen, ich will nicht gerade sagen hergetrieben hat, vielleicht das auch, aber er sagte, das ist mir so wichtig. Ich habe einen Hunger nach Jesus. Und was sagten sie? Nein, antworteten sie. Da forderte sie Jesus auf, werft das Netz auf die rechte Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Nochmal kurz gedanklich zurück. Die Jünger hatten also nichts gefangen. Sie waren frustriert. Stellt euch vor, es wäre anders gewesen. Die Jünger hätten etwas gefangen und ihre Netze wären voll gewesen, dann würden wir heute sagen, sie haben Erfolg gehabt. Das sind doch wirklich Fundskerle. Sie haben Erfolg gehabt. Sie lassen sich nicht runterkriegen, sondern sie packen die Situation an. Aber sie hatten keinen Erfolg. Ihre menschlichen Fähigkeiten, Qualitäten reichten nicht aus, um diese ganze Situation, in der sie steckten, ich will es mal so sagen, unter Kontrolle zu kriegen. Und jetzt wieder die Frage an dich persönlich. Kennst du solche Situationen, wo du alles aufbietest und trotzdem bekommst du die Situation nicht unter Kontrolle? Es gibt zwei Mechanismen in unserer Seele, wenn wir mit Schwierigkeiten, mit Problemen konfrontiert werden. Entweder wir laufen weg, das kennt man bei den Kindern, Gefahr kommt, weglaufen. Oder aber wir verfallen in Aktionismus. Wir packen an, wir arbeiten, bis es nicht mehr geht und wir resignieren. Tja, die Jünger hatten also, wie gesagt, sich für diesen Aktionismus entschieden. Sie hatten keinen Erfolg. Und jetzt die Frage, wollte ihnen Jesus Erfolg gönnen? Gönnt Jesus uns Erfolg? Ich will mal ganz hart sagen, nein. Das mit dem Erfolg kommt später. Jesus hat etwas viel Größeres für mich und für dich bereit. Und das sagt die Bibel oder nennt es Segen. Wo ist der Unterschied zwischen Erfolg und zwischen Segen? Erfolg muss ich mir erarbeiten. Und er wird nur so groß sein, wie meine Talente groß sind. Und wenn ich eben wenig Talente habe, werde ich wenig Erfolg haben. Aber wie ist es mit dem Segen? Das ist die Botschaft. Das ist das wunderbare Evangelium, liebe Geschwister. Segen ist geschenkt von oben. Segen kann man nur empfangen. Um Segen kann man bitten und kann man nur empfangen. Und auch heute Morgen möchte der Herr dich segnen. Und hast du dir nicht schon einmal die Frage gestellt, warum geht der eine aus dem Gottesdienst und sagt, Mensch, ich bin heute Morgen wieder gesegnet worden? Durch die Predigt, durch den Lobpreis, durch die Begegnung, ein Wort eines Bruders, einer Schwester, die genau in meine Situation hineingesprochen haben. Ich bin gesegnet worden. Und der andere sagt, ich nicht. Ich nicht? Ich möchte euch das mal so ganz klar machen. Es soll heute Morgen wirklich sehr praktisch sein. Ich habe hier heute Morgen einen Ball mitgebracht. So, ich will heute Morgen keinen Fußball mit euch spielen, ne? Aber ich möchte euch etwas dokumentieren. Ich habe das mit Torben abgesprochen. Also, ne? Ich werde jetzt, Torben, danke, dass du dich bereit erklärt hast. Ich werde jetzt diesen Ball nehmen und ihm Torben zuwerfen. So, was hat er getan? Er hat ihn aufgefangen, er hat ihn angenommen. Dieser Ball ist ihm also auf Deutsch gesagt zugeworfen oder zugefallen. Er hat danach gegriffen. Kennt ihr das Begriff? Das ist alles Zufall. Ja. Freunde, wenn man deutsche Worte richtig betrachtet und auseinandernimmt, dann versteht man, dass da noch mehr dahinter ist. Es fällt ihm etwas zu. Fang noch mal bitte. Es fällt ihm etwas zu, ich werfe es und er, genau, er fängt es auf. Er ergreift diese Situation, diesen Zufall. Was kann er auch machen? Ich werfe ihm den Ball zu. Und was passiert? Nix. Er rührt sich nicht. Danke. Warum habe ich euch das jetzt versucht, also so plastisch darzudrücken? Ich möchte, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag. Nah und doch so fern ist die Überschrift. Erfolg oder Segen? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem: Schritte in ein gesegnetes Leben. 3 Jahre haben die Jünger erlebt und erfahren, wie sie in der Nachfolge Jesus Tag für Tag gesegnet wurden. Sehnen wir uns nicht auch danach, zu sagen, Herr, ich möchte gesegnet werden, ich will gesegnet werden. Und du sollst gesegnet werden. Dieser Segen steht dir Tag für Tag zur Verfügung. Aber so wie es mit dem Ball ist, er fällt dir zu und du musst ihn auffangen. So, und jetzt diese wunderbaren Schritte, die dahin führen, die sind nämlich in diesem Text wunderbar dokumentiert. Das erste ist, Jesus spricht dich persönlich an. So wie ich gesagt habe, Guntram, hast du nichts zu essen? So spricht er jeden Einzelnen von euch an. Guntram, Torben, du darfst deinen Namen jetzt einsetzen. Hast du geistlichen Hunger? Hast du geistlichen Hunger? Und dann musst du eine Antwort geben. Und dann kannst du sagen, und das ist das Wunderbare bei Jesus, Herr, ich bin heute Morgen mit leeren Händen gekommen. Ich bin heute Morgen mit leeren Händen gekommen. Das darfst du bei Jesus. Der wird dir keine Vorwürfe machen. Aber ich habe dir doch letzten Sonntag schon so viel gegeben. Und wenn du letzten Sonntag den Segen an dir hast vorbei rauschen lassen, dann muss es heute Morgen nicht der Fall sein. Dann sagt Jesus, nee. Du darfst Antwort geben. Herr, ich habe nichts zu essen. Das ist eben das Nächste. Wir müssen ehrlich zu Jesus kommen mit leeren Händen. Er spricht dich an, du kommst mit diesen leeren Händen, bekennst das. Und dann hat Jesus einen konkreten Vorschlag gemacht. Nimm das Netz noch einmal und werft es auf der anderen Seite aus. Für mich klingt das ein bisschen unlogisch. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. So ein Fischerboot, wir haben solche Fischerboote also in Israel gesehen. Wir haben auch sogar das sogenannte Jesus-Schiff gesehen. Das gibt es nämlich. Also das heißt nur Jesus-Schiff. Man hat nämlich dort ein Originalschiff aus der Zeit Jesu gefunden, in einem Kibbutz. Wir waren also dort. Spannende Geschichte. Da war einfach ein Bewohner eines Kibbutz, der also noch nicht mal gläubig oder so, wachte, eines Tages werde ich etwas Besonderes hier finden in diesem See. Und irgendwann hatte dieser See also mal Tiefstand und da sah er solch einen Fischerbootswrack. Ging also vor 30, 40 Jahren groß durch die Presse. Und dann haben sie eben, wie gesagt, dieses Boot herausgeholt, rekonstruiert. Also sie haben dieses Wrack und dann daneben eine Rekonstruktion. Und das war ungefähr so 2 Meter, 2,50 Meter breit. So, das Netz war da. Also, wenn sie auf der linken Seite gefischt haben und Jesus sagt, jetzt werft noch mal rechts aus, dann gibt es für mich keinen Sinn. Wenn links keine Fische waren, wieso sollen sie dann rechts sein? Oder? Ja. Aber ist Jesus von meinem kleinen Spatzenhirn abhängig? Ich bin so froh und dankbar dafür. Halleluja! Er hat etwas Größeres bereit. Wofür müssen wir uns entscheiden? Wir müssen uns für den Gehorsam entscheiden. Wir müssen das, was Jesus sagt, auch wirklich ergreifen und tun. Auch wenn es im ersten Augenblick sagt, ich kann da nichts mit anfangen. Die Jünger taten es also. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Er verheißt es ihnen sogar. Sie sind gehorsam und sie sind überwältigt. Die ganze Nacht umsonst gearbeitet. Sie waren fern von Jesus, aber Jesus war ihnen nah. Und worauf hat er nur gewartet? Er hat nur darauf gewartet, sie zu segnen. Freunde, ich will es jetzt mal ganz hart sagen. Das steht nicht hier in meinem Text drin, aber sind wir nicht manchmal auch geistlich gesehen Ochsen? Dass wir immer auf das beharren und denken, so muss es laufen. Ich habe mir also abgewöhnt in der Nachfolge Jesu, in der Gemeindeentwicklung. Herr, ich stelle mir das alles so schön vor und das müsste so kommen. Und da müsste mal ein richtiger großer Prediger kommen, der hier sich die Städte bewegt. Und was sagt Jesus? Amen. Ich bin dir nah. Er ist euch nah. Wir dürfen es ergreifen. Wir dürfen es ergreifen und das Netz auswerfen, diesen Gehorsamsschritt tun. Und Jesus gibt Segen. Es gibt zwei Formen von Segen. Es gibt einen persönlichen Segen und es gibt einen Segen für die ganze Gemeinde. Das ist nämlich Pfingsten. Darauf werden wir dann auch noch zu sprechen kommen. Und diesen Segen empfängt man in der Gemeinschaft mit den anderen Brüdern und Schwestern. Aber habt ihr das nicht auch schon mal erlebt und erfahren? Da wurde man so reich gesegnet auf einer Konferenz und man denkt, man hat es jetzt endlich begriffen und man geht so in seinen Alltag hinein und was passiert? Dieser Segen, er rinnt einem wie Wasser durch die Finger. Plötzlich steht man wieder mit leeren Händen da und sagt, Herr, brauche ich wieder eine neue Konferenz? Geschwister, deshalb bin ich ja so froh, dass Jesus weitergeht und dass das in diesem Text alles auch wirklich beschrieben ist. Sie mussten also das Netz an den Land ziehen, steht dort. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische breten. Auch Brot lag bereit. Dieses Kohlenfeuer war nicht nur dazu da, um also diese Fische zu braten. Ja, Jesus hatte ihnen den Tisch gedeckt. Aber die Frage ist die, was ich gerade sagte. Ist das Feuer, das in dir brannte, entzündet wurde, nur noch so ein qualmendes Docht? Dann sage ich euch heute Morgen eine wunderbare Botschaft. Den glimmenden Docht will er nicht ausputen, sondern wieder anfangen. Er will das Feuer in dir neu entfachen. Er hat dir den Tisch gedeckt, genau wie er heute Morgen geistlich gesehen diesen Tisch gedeckt hat. Kohle, Fisch und Brot wurden gebraten. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso den Fisch. Da steckt also noch so viel in dem Text drin, aber ich will eben nur diesen einen Gedanken, um das Predigt zu Ende zu bringen. Damit der Segen bleibend in unserem Leben bleibt, lädt Jesus zur Gemeinschaft ein. Aus dieser inneren Ferne, dieser Distanz, die die Jünger immer noch spürten und hatten, sollte Nähe werden. Und Jesus war die treibende Kraft dazu. Er sagte, Freunde, ich habe alles vorbereitet. Es steht bereit, kommt. Und so hat Jesus alles vorbereitet. Für dich persönlich. Er hat es für die Gemeinde vorbereitet. Diese beiden Karten, die ich euch ja gezeigt habe, die gehören zusammen. Diese beiden Karten, sie gehören zusammen. Sie müssen zusammenkommen. Die Kinder haben immer gestrahlt, wenn sie einen Punkt wieder hatten. Und wir strahlen, wenn wir mit Christus zusammen sind. Und noch einmal, denkt an diesen Ball. Er spielt euch heute Morgen den Segen zu. Er wirft euch ihn zu. Ergreif ihn und sag ihm, jawohl, Herr, ich brauche ihn. Und damit dieser Segen in deinem Alltag beständig bleibt, sagst du, Herr, ich brauche dich jeden Tag. Komm mit in meine Situation hinein. Und du wirst nie erleben, dass er sagte, nee, das ist mir zu schwierig. Also das passt mir nicht. Wenn du eigene Wege gehst, dann wird er dich gehen lassen. Das habe ich auch erfahren. Aber der Weg zurück ist immer offen. Und das ist das Wunderbare. Sich neu in die Arme Jesu zu werfen und dann zu sagen, Herr, nimm mich an. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der bist, ja, der seine liebenden Arme ausgestreckt hat. Und wie Kinder dürfen wir uns dort in diese Arme werfen. Und du siehst jeden Einzelnen heute Morgen hier an, Herr. Jeden Einzelnen, Herr. Und zeig ihm das. Du willst ihn auffangen und du willst der Herr und Meister des Lebens sein. Hab Dank dafür. Amen.